Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute bei mir zu Gast ist der Arbeitspsychologe Professor Dr. Klaas Lahmann, der das Buch geschrieben hat, wie Arbeit glücklich macht und wann man darüber nachdenken sollte, den Job zu wechseln. Also genau unser Thema. Ich freue mich, heute mit ihm darüber zu sprechen, welche Faktoren ein glückliches Arbeitsleben ausmachen, welche körperlichen und auch psychischen Signale man ernst nehmen sollte, um dann auch was an seinem Job zu verändern und was man tun kann, um Veränderung zu bewirken. Bevor es jetzt aber losgeht in die Folge, möchte ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis loswerden. Und zwar zu einem Termin, der jetzt ansteht, am 23. Februar. Diesen Sonntag steht's an. Du wirst ja schon wissen, worauf ich hinaus will. Ja klar, die Bundestagswahl und dass wir uns einfach für den Erhalt unserer Demokratie einsetzen. Und allein da schon mich sagen zu hören, ist doch einfach ein Irrsinn, zumindest für mich und mein Empfinden. Aber ja, an diesem Punkt stehen wir mittlerweile. Und deswegen ist es so wichtig, von unserem Wahlrecht Gebrauch zu machen und eine demokratische Partei zu wählen. Also auf an die Wahlurnen und jetzt ran an die Kopfhörer. Viel Freude bei dieser Folge, deine Janike. Klaas, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist und würde gerne einsteigen mit der Frage, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ha, steigen wir gleich ganz tief ein. Also ich freue mich auch erstmal hier zu sein und dass wir sprechen können über ein wichtiges Thema, das mich selber tatsächlich auch natürlich beschäftigt, wie ich glaube alle Menschen, die arbeiten. Für mich bedeutet berufliche Erfüllung, dass ich so wie jetzt einen Beruf habe, der auf der einen Seite nicht 100%, aber ein großes Maß an Sinnhaftigkeit beinhaltet und gleichzeitig, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ein großes Ausmaß an Autonomie. Also ich kann glücklicherweise relativ viel selber gestalten und entscheiden. Das ist total super.
Und grundsätzlich kann man ja sagen, dass Arbeit sehr entscheidend auch für unser Wohlbefinden ist, ne? Also zum einen zahlt Arbeit unsere Miete. Das ist ein total wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite hat es aber auch großen Einfluss eben darauf, wie wir uns fühlen. Warum ist das so?
Absolut. Nun, ich meine, das eine ist ja schon, ich komme ja aus der Medizin und da sagen wir immer, die Dosis macht das Gift. Ja? Und das eine ist einfach die Dosis. Wenn man mal anschaut, wie viel Lebenszeit wir am Arbeitsplatz oder mit der Arbeit verbringen, dann ist das im Erwachsenenalter eine ziemliche Menge. Jetzt arbeiten nicht mehr alle Menschen Vollzeit, ja, aber bei Vollzeit kann man es relativ leicht sich ausrechnen. Wenn man mal so plus minus 8 Stunden am Tag schläft und 8 Stunden irgendwas anderes macht und 8 Stunden arbeitet, dann ist das während der Werktage ein Drittel der wachen Lebenszeit. Das ist einfach schon mal eine Menge Zeit, die wir uns der Arbeit und dem Arbeitsplatz gegenüber exponieren. Und dann haben wir es dort natürlich auch immer mit anderen Menschen oder fast immer mit anderen Menschen zu tun. Und das wissen wir einfach auch aus der Forschung, dass soziale Beziehungen, soziale Kontakte total wichtig für unser Wohlbefinden sind. Und zwar spannenderweise in beide Richtungen. Also wenn es nicht gut läuft, in die eine und wenn es gut läuft, sehr stark auch in die gesunde Richtung.
Gibt es da Studien, die zeigen, dass Arbeitslosigkeit oft unglücklicher macht?
Ja, diese Studien, die gibt's en masse. Also da gibt's ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschen, das tun die meisten ja unfreiwillig. Dann ist es also eindeutig ungesund. Langzeitarbeitslose haben eine deutlich höhere Rate, nicht nur an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, sondern auch an körperlichen. Das finde ich jetzt aber noch, also es ist dramatisch und auch ein Stückchen tragisch, aber es ist irgendwie auch noch nachvollziehbar. Noch spannender finde ich persönlich die Befunde, die zeigen, dass man zum Beispiel beim Eintritt ins Rentenalter auch einen negativen Effekt auf die Gesundheit hat. Es gibt sogar richtig so einen Abfall von Lebensqualität, Gesundheit und eine Zunahme vorübergehend der Sterblichkeit. Also der Renteneintritt, könnte man sagen, ist lebensgefährlich. Da muss man echt aufpassen später. Und an all diejenigen, die uns jetzt vielleicht zuhören und denken, na ja, aber ich spare ja und ich will ja nachher gar nicht sozusagen den Beruf wechseln, sondern ich will einfach aussteigen, ich will Privatier werden und wenn ich genug zusammen habe, nur dann brauche ich gar nicht mehr arbeiten. Auch für die gibt es interessante Befunde, nämlich auch das ist ungesund. Nicht langfristig, aber vorübergehend. Also auch wenn man den Beruf freiwillig aufgibt, hat das negative Auswirkungen im Allgemeinen zumindest auf die Gesundheit. Das finde ich mega spannend.
Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sich mit dem Einstieg in die Rente beschäftigt und wie man darin auch Sinnhaftigkeit finden kann. Und da kam auch nochmal ganz deutlich hervor, dass ja Beziehungen wegbrechen ohne Ende. So, wer bin ich ohne meinen Job, ist auch eine große Frage. Und Sinnhaftigkeit, gerade wenn wir sehr stark uns auf unsere Arbeit fokussiert haben, dann ist das einfach mal weg. Und das ist echt ein krasser Einschnitt und spannend, dass das auch Menschen betrifft, die freiwillig aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Aber ich stelle mir vor, dass wenn die andere Sinnquellen haben in ihrem Leben, dass sie sich dann dadurch auch stabilisieren können, oder?
Genau, also das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das kommt halt daher, dass die Dinge, die bei der Arbeit auch gesund erhalten und zufrieden, manchmal sogar glücklich machen können, dass die dann manchmal eben zumindest vorübergehend wegfallen. Und wir beide hatten das ja ganz am Anfang, dass wir beide gesagt haben, hey, Autonomie, gut, das hat man dann natürlich schon, wenn man freiwillig den Beruf aufgibt. Das bleibt einem erhalten. Aber die Sinnhaftigkeit, wie du gerade gesagt hast, ne, die muss man dann erstmal selber wieder herstellen. Da muss man gucken, was mache ich denn jetzt Sinnhaftes mit meiner Tätigkeit? Und dann gibt es andere Phänomene, beispielsweise die sozialen Kontakte. Ne, wenn ich dann ja mal hier, mal da, dann merke ich vielleicht als Privatier, naja, viele meiner Freunde müssen aber doch noch arbeiten. Die haben dann auch keine Zeit tagsüber. Fehlen mir ein bisschen die sozialen Kontakte und die Struktur. Das haben ja viele Menschen auch gemerkt in der Pandemiezeit, wenn man so Homeoffice arbeitet. Ja. Für manche war das der Gamechanger, die sind richtig aufgeblüht und manche merken aber ja in dieser Strukturlosigkeit, wenn ich nicht diese äußeren Taktungen auch habe, Pausen, Meetings, gut, die habe ich zum Teil auch, ja, aber dann fällt mir das schwer und das fällt ja auch weg, wenn man die Arbeit aufgibt. Also es sind schon viele Sachen, die dann auf einmal wegfallen. Und die kann man wieder herstellen und deswegen ist Renteneintritt und Übergang in wenn man das Glück hat, nicht mehr arbeiten zu brauchen, ne, im Sinne der Erwerbsarbeit jetzt, dann muss man es halt wieder herstellen.
Was würdest du sagen, was macht eine gute Arbeitssituation aus?
Naja, also im Endeffekt, das kann man relativ klar sagen, also eine gute Arbeitssituation macht die ist gekennzeichnet dadurch, dass die Grundgesetzmäßigkeiten, von denen wir auch so aus der Forschung ganz gut wissen, dass die zufrieden und gesund erhalten, dass diese Grundbedingungen gegeben sind. Und das Ganze dann im Idealfall nicht statisch, sondern dass das ein dynamisches Geschehen ist, dass je nachdem, wie sich auch der Arbeitsplatz verändert, wie sich die Anforderungen verändern, dass ich dann auch dieses Bedingungsgefüge dynamisch anpassen kann. Das merkt man ja, wenn man viele Jahre an einer Stelle arbeitet, dann ist die im Idealfall irgendwie, die hat so eine Grundidentität behalten für einen selber, aber sie hat sich im Guten auch verändert über die Jahre. Wenn man das Gleiche macht wie vor 10 oder 20 Jahren, ist meistens nicht gesund. Und man braucht aber eben, wie gesagt, diese Grundbedingungen.
Was sind das für Grundbedingungen?
Also das sind im Wesentlichen, da gibt es noch weitere Zusatzfaktoren, aber es sind im Wesentlichen 4 so Grundsäulen, auf denen gesunde Arbeit ruht. Eine Säule ist eine gute Balance zwischen Geben und Nehmen. Ja, also dass ich das, was ich so investiere, an Zeit, an Energie, sozial, körperlich, psychisch, dass ich da auch was zurückbekomme. Können wir gerne gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Dann im Idealfall eine für einen selber gut passende Balance zwischen den Anforderungen, die ich halt am Arbeitsplatz bedienen muss und der von uns beiden schon erwähnten Autonomie. Wobei Fußnote, Autonomie nicht für jeden Menschen das Gleiche bedeutet. Ja, manche mögen auch ein bisschen Anleitung, manche mögen mehr Autonomie. Aber im Allgemeinen, wenn da ein gute Balance gegeben ist, dann ist das was Wichtiges. Also erstes Modell geben und nehmen, zweites Modell diese Balance von Anforderungen und Autonomie. Die dritte Grundsäule ist, dass es am Arbeitsplatz gerecht zugehen sollte. Zumindest im eigenen Erleben, dass man das Gefühl hat, es ist ausreichend gerecht, wie hier die Dinge laufen, auch auf verschiedenen Ebenen wieder. Und die vierte Säule ist so ein ganz dickes und super untersuchtes Modell. Das ist das Modell der psychologischen Sicherheit. Also habe ich das Gefühl, dass ich am Arbeitsplatz mich eben als Mensch, so wie ich bin, man könnte auch sagen, psychosozial sicher fühle. Denn dann kann ich mein volles Potenzial entfalten. Und das Modell mag ich mit am liebsten, weil das wie so eine Win-Win-Konstellation nachher gibt, ne, für die Organisation, für die Firma und für den einzelnen Menschen.
Kannst du sagen, wo oder in wie vielen Unternehmen dieses Maß oder das gesunde Maß an psychologischer Sicherheit gegeben ist?
Das ist, je nach Untersuchung schwankt das, aber es ist die Minderheit der Unternehmen, wo man sagt, es ist ein wirklich ausreichendes Maß. Das ist ein bisschen die bittere Pille. Ja, wie gesagt, die Erhebungen, die sind da schon, haben eine ziemlich große Varianz, aber im Allgemeinen zeigen sie immer, weniger als die Hälfte der Unternehmen sind heutzutage so aufgestellt, dass es geradezu ideal ist. Die andere Seite der Medaille ist aber, und das finde ich auch was Erfreuliches, ist, dass viele Unternehmen das mittlerweile erkannt haben und daran arbeiten. Das heißt halt nicht, dass das dann sofort alles super ist, aber die arbeiten zumindest daran, weil sie eben auch erkannt haben, dass das ein Parameter ist, der auch so High-Performing-Teams von anderen unterscheidet. Und wie ich gerade gesagt habe, das ist ja eine schöne Verknüpfung im Sinne so eines Win-Win. dass die Menschen sich dann besser fühlen, aber sie arbeiten auch effizienter. Ne? Also Teams, in denen die Menschen sich psychosozial oder psychologisch sicher fühlen, die haben einen höheren Output, die sind effizienter, die sind kreativer. Ja, in Branchen, wo das wichtig ist, da werden in solchen Teams mehr Patente angemeldet beispielsweise. Die Leute haben weniger Absentismus, also sind weniger krank. Das ist schon, finde ich, eine tolle Sache.
Das wäre auch mein Eindruck gewesen. Und ich habe auch so wahrgenommen, dass über psychologische Sicherheit mehr gesprochen wird, hatte aber ein bisschen Sorge, dass das so ein bisschen in meiner Blase einfach nur stattfindet. Und es ist einfach gut zu hören, dass du das aber auch so wahrnimmst, dass das mehr wird. Kannst du einen Ausblick wagen, zu wann haben viele oder die meisten Unternehmen das ausreichende Maß an psychologischer Sicherheit hergestellt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde die total spannend. Also da würde ich jetzt keine ganz konkrete Prognose wagen, aber ich glaube, dass wir da mittlerweile schon an so einem Art Scheidepunkt sind. Jetzt im Moment, ganz im Moment, ist natürlich die wirtschaftliche Situation, auch die gesellschaftliche, nochmal so ein bisschen volatil und ruckelig, könnte man sagen. Im Allgemeinen haben die Prognosen in den letzten Jahren aber immer gesagt, dass eben so Anfang 25, genau da, wo wir jetzt sind, dass sich da die Arbeitslosigkeit, also insgesamt jetzt in Deutschland, umkehrt in eine Arbeitskräftelosigkeit. Jetzt momentan gibt es eben saisonal, auch gesellschaftlich wieder so ein bisschen, wie gesagt, so ein paar Ruckeleien da drin. Aber insgesamt werden ja die Fachkräfte immer weniger. Und deswegen fängt jetzt schon die Zeit nochmal ganz intensiv an, in der Unternehmen auch gucken müssen, wie kann ich denn Fachkräfte, also gut ausgebildete Menschen, Fachkräfte klingen ein bisschen technischer, aber halt einfach gut qualifizierte Menschen, wie kann ich die gewinnen und auch binden? Und gewinnen kann ich sie ganz gut, da kann ich Marketingmaßnahmen machen und alles Mögliche, ja. Aber binden, dass die auch bei mir bleiben, kann ich sie halt dadurch, dass ich günstige Kontextfaktoren schaffe. Und da gehört psychologische Sicherheit eben ganz vorne mit dazu. Und das haben schon viele Unternehmen verstanden, so dass ich damit rechne, dass das in den nächsten Jahren dann nochmal richtig so einen Schub nach vorne gibt. Da haben die großen Tech-Unternehmen auch tatsächlich, ja, den kann man ja auch manchmal kritisch gegenüberstehen, aber in dem Sinne haben sie was Gutes bewirkt. Da gibt es nämlich große Studien, zum Beispiel von Google, die Sokrates-Studie, die gezeigt hat, dass eben das ein ganz gewichtiger Faktor ist, diese psychologische Sicherheit, die auch den Unternehmen zugutekommt. Und das hat sich rumgesprochen. Deswegen bin ich da relativ zuversichtlich. Ist manchmal auch ein bisschen leichter für große Unternehmen, denn auch jetzt hören uns möglicherweise auch, ja, weiß ich, vielleicht mittelständische Unternehmer zu oder Unternehmerinnen, die sagen, ja, klingt jetzt alles ganz schön, aber wo soll ich die Ressourcen daher nehmen? Ne? Da würde ich dann sagen, ja, auf der einen Seite ist es schon leichter, wenn man halt Mittel hat, die man da in solche Schulungsmaßnahmen investieren kann. Aber das Gute ist, diese Modelle sind ja so einfach, dass man sie auch im Kleinen einfach anfangen kann zu leben. Und dann geht sozusagen ein Stein auf den anderen und dann wird was draus.
Ja, einfach anfangen. Wie würdest du sagen, beeinflussen Arbeitsbeziehungen unser Wohlbefinden?
Sehr stark. Also die Arbeitsbeziehungen haben einfach einen großen Einfluss. Also du hast sozusagen die mit deinen Fragen jetzt schon einen guten Riecher für die wichtigen Punkte, finde ich. Ja. Die Arbeitsbeziehungen, die sind deswegen so wichtig, weil zum einen der Arbeitsplatz eigentlich immer auch ein Beziehungsplatz ist. Ja. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, dass du aus Ostfriesland kommst, oder Friesland, glaube ich, ne? So, also jetzt, wenn man sagt, man ist irgendwie irgendwo auf so einem Leuchtturm als Leuchtturmwärterin oder so, ja, dann kann man sagen, da sind jetzt nicht so viele Arbeitsplatzbeziehungen, aber die meisten Arbeitsplätze, die haben natürlich viel mit Beziehungen zu tun, zu den Kolleginnen, Kollegen, zu den Vorgesetzten und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir aus dem Leben, dass Beziehungen im menschlichen Dasein häufig ja die Quelle des größten Schmerzes sein können und gleichzeitig auch die Quelle der größten Zufriedenheit oder des größten Glücks. Da kann man beim Zuhören einfach mal überlegen, ja, was wäre das Schlimmste, was mir im Leben passieren könnte? Da sagen fast alle Menschen irgendwas mit Beziehung. Die sagen nicht, ja, ich könnte die Wohnung verlieren oder irgendwie das Auto könnte kaputt gehen, sondern das ist irgendwas mit Beziehungen. Und wenn man Menschen fragt, was ist das Schönste im Leben, was ist das größte Glück, dann sagen auch allermeisten zumindest irgendwas mit Beziehungen. Partnerschaften, Kinder, bei manchen auch Haustiere, je nachdem, aber es sind soziale Beziehungen. Und das ist auch interessant, wenn ich das noch ergänzen darf, dass man herausgefunden hat, dass diese positiven Effekte sozialer Beziehungen sogar in Berufen zum Tragen kommen, wo man vordergründig denken würde, naja, aber da geht's ja um harte körperliche Arbeit, ja, da ist es mit den sozialen Beziehungen vielleicht so nice to have, aber das steht doch gar nicht so im Vordergrund. Selbst da ist es so, dass wenn die Menschen sich gesehen fühlen, wenn die das Gefühl haben, ich bin nicht nur eine Nummer, die da irgendwie mal locht, ja. Wenn die Menschen sich sozial unterstützt fühlen, und da reicht schon manchmal irgendwie ein aufmunterndes Wort, ein irgendwie gefühlt oder physisch ein kleiner Klopfer auf die Schulter, dass dann die Menschen gesünder sind, auch körperlich gesünder, ja, selbst wenn sie körperlich hart arbeiten, als wenn das eben fehlt. Das finde ich total verblüffend. Das ist nicht nur für Bürojobs wichtig.
Das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass zwar nicht Arbeit an sich krank macht, aber die Bedingungen, unter der sie stattfindet, ne? Also dass es wirklich zu körperlichen Krankheiten führen kann. Was und warum passiert da? Oder kann da passieren?
Ja, also das sind ganz spannende Fragen, wie das dann eigentlich innerlich, also in unserem Körper passiert, dass soziale Unterstützung oder dieses Autonomieerleben oder die ganzen Dinge, über die wir schon gesprochen haben, sich dann so auf den Körper niederschlagen, dass wir nachher wirklich krank werden. Der Link dazu, das ist im Endeffekt mein Fachgebiet, aus dem ich ja auch komme, die psychosomatische Medizin, dass eben das psychische Erleben und das körperliche Funktionieren ganz eng zusammenhängen. Da gibt es einen Haufen ziemlich fieseliger Modelle. Am einfachsten kann man sich das durch Stress erklären. Das, was wir bisher schon besprochen haben, das kann, wenn es eben schlechte Arbeitsbedingungen sind oder ungünstige, zu so einem chronischen Stresserleben führen. Und dieser chronische Stress, der wirkt sich dann über hormonelle Einflüsse, aber auch über nervliche, so stark auf unsere inneren Systeme aus, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, dass wir an der Stelle wirklich körperlich krank werden können. Und das wissen wir, das ist der Klassiker, ist natürlich sowas wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, aber auch andere Dinge, Infektanfälligkeit, chronische Erschöpfung und Müdigkeit, / Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, all das wird häufiger, wenn es am Arbeitsplatz schlecht zugeht.
Jetzt bleiben ja trotzdem noch viele Menschen in Situationen, die ihnen nicht gut tun, Arbeitssituationen, die ihnen nicht gut tun. Und du hast ja auch beschrieben, dass es psychologische Mechanismen gibt, die Menschen in diesen schlechten Jobs halten. Welche sind das? Wie wirkt das?
Naja, zum einen ist es so, wenn man mit dem Psychologischen mal gleich anfängt, dann ist es so, dass wir uns ja so ein bisschen an unser Habitat, an unsere Umgebung gewöhnen. Manchmal sage ich auch zu meinen Coaches oder PatientInnen, das ist so ein Phänomen, wie wenn man irgendwie, einen Kanarienvogel hält und dann macht man die Käfigtür auf. Manche von diesen Zimmervögeln oder Käfigvögeln, die fliegen gar nicht raus. Ja, die gucken sich das mal an. Manche fliegen kurz mal raus und fliegen dann von alleine wieder rein in ihren Käfig. Und so ähnlich verhalten wir Menschen uns auch, ja, weil wir zum Beispiel die Bindungen oder die Beziehungen am Arbeitsplatz, ja, da haben manche Menschen unbewusst so ein Gefühl, naja, das ist zwar alles irgendwie belastend hier, aber bevor ich dann gar keine Arbeit mehr habe oder gar keinen Ort, wo ich jeden Tag hingehen kann, dann bleibe ich mal lieber da. Oder ich habe das fehlende Selbstvertrauen, dass ich auch woanders was finden würde. Ja, das spielt rein. Und dann merkst du schon, da kippt es dann so ein bisschen von dem Psychologischen auch in sowas ganz Lebensweltliches. Denn es gibt natürlich auch Situationen, wo es gar nicht so einfach ist, aus einem schlechten Beruf rauszuwechseln, weil, ne, wir reden jetzt natürlich auf so einem Niveau, als ob man sich das immer aussuchen könnte und als ob alles irgendwie so planbar und veränderbar wäre. Aber es gibt halt auch Lebenssituationen, da habe ich vielleicht nebenbei noch Care-Arbeit zu leisten und bin örtlich gebunden oder ich bin alleinerziehend und ich muss diesen Job machen, weil eben, ne, die Miete will bezahlt werden. Und ich kann jetzt nicht eine andere Arbeitsstelle annehmen, wo ich dann aber vielleicht pendeln müsste oder umziehen. Ne? Solche Sachen, die spielen natürlich nachher auch mit rein in die Frage, warum manche Menschen in so widrigen Bedingungen dann verharren.
Nicht immer muss es ja auch gleich der Jobwechsel sein. Wenn ich merke, dass ich unzufrieden bin, wie finde ich heraus, was mich stört und wie kann ich das vielleicht sogar auch in einem Job ändern?
Wir haben ja vorhin ein bisschen rumfantasiert, wie das so wäre, wenn man Privatier wäre. Ne? Und so in diese Richtung geht eine Frage, die ich dann häufig auch stelle. Ich sage dann manchmal, na gucken Sie mal so, wenn jetzt hier zur Tür käme die gute Fee rein und die würde jetzt irgendwas machen, ja, vielleicht hätte die auch einen Haufen Kohle dabei, Sie müssten gar nicht mehr arbeiten. Und das ist im Übrigen auch eine Frage, die in einer so fortlaufenden Studie Menschen immer wieder gestellt wird. Was würden Sie denn tun, wenn Sie jetzt im Lotto ausreichend viel Geld gewinnen würden? Wenn man sich diese Frage mal selber stellt, dann merkt man ja, wie würde ich darauf antworten? Würde ich jetzt sagen, naja, eigentlich würde ich das, was ich beruflich mache, irgendwie durchaus partiell zumindest weitermachen, aber entweder bei einem anderen Arbeitgeber oder in einem anderen Kontext oder weniger zeitintensiv, ja. Aber eigentlich das, was ich da mache, das macht mir irgendwie Spaß. Dann merke ich schon, der Beruf an sich, der scheint gar nicht das Problem zu sein, sondern die Faktoren. Und dann kann man ein bisschen weiter fantasieren, wenn diese Fee jetzt wirklich alles könnte, aber die hat vielleicht nur 3 bis 5 Wünsche, habe ich bei der frei, Was würde ich mir in Bezug auf den Arbeitsplatz ganz konkret wünschen? Und zwar jetzt. Die ist in 5 Minuten wieder zur Tür raus. Ja. Und dann merken die Leute, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mir vielleicht eine neue Chefin wünschen oder ich würde mir andere Kollegen wünschen oder ich würde mir eine Fortbildung wünschen, weil ich mit den, ganzen Digitalsachen nicht mehr zurechtkomme. Dann merke ich genau, was ich da eigentlich verändern wollen würde. Und wenn die Fee reinkommt und man würde sofort sagen, raus aus dem Job, ich würde was ganz anderes machen. Ich würde, keine Ahnung, ja, Meeresbiologe werden wollen, anstatt Arzt oder so. Ja, dann würde ich sagen, okay, da muss man mal weiterdenken. Dann scheint da ein größeres Mismatch zu sein. Ja, das ist, finde ich, eine ganz tolle Frage, die du gestellt hast, weil die auch ein bisschen mit impliziert. Will ich nachher den Beruf wechseln oder würde ich gerne den Beruf wechseln oder würde ich eher den Job, also die Anstellung wechseln? Ja, das ist ein großer Unterschied. Ich habe manchmal LehrerInnen, die merken, ach so ein Mist, ja. Ich habe mich immer für Literatur interessiert. Aber mit Kindern, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich Lehrerin geworden bin. Ich kann das gar nicht mit so jungen Menschen, ja. Das ist manchmal fast dramatisch. Und an anderer Stelle habe ich es dann mit Menschen zu tun, die sagen, nee, an sich finde ich es eigentlich gut, ja, aber dieses und jenes müsste sich halt ändern. Also ich würde so eine Fantasiefrage einfach mal verwenden.
Das ist auch das, was ich erlebe. Ich begleite auch ganz viele Menschen dabei, sich beruflich umzuorientieren. Und häufig stellen wir dann fest, so große Veränderungen braucht es gar nicht, sondern es sind Parameter, die super wichtig sind, die total stark auf das Wohlbefinden, auf die Zufriedenheit einwirken. Aber wenn die geregelt sind, dann ist die Welt schon eine andere. Und klar, das Spektrum geht von ich verändere gar nichts außer meiner inneren Einstellung über ich wechsle den Arbeitgeber, aber bleibe im gleichen Job zu ich erfinde mich komplett neu. Aber ganz oft sind es Stellschrauben, die schon vorher auch zu Entlastung oder zu Verbesserung möglicherweise vor einem späteren Wechsel dann auch umgestellt werden können.
Und gibt es da so Klassiker in deinem Erleben? Also wo du merkst, so in deiner Arbeit, das sind so Klassiker, so kleinere Schrauben, an denen die Menschen manchmal drehen können?
Also was ich ganz wichtig finde, erstmal um die Klarheit zu bekommen, wirklich die Dinge anzugehen im Unternehmen. Ne? Also wenn es eine Unzufriedenheit gibt, zum Beispiel, ich bekomme immer wieder Aufgaben, für die ich eigentlich nicht eingestellt wurde und die ich auch nicht machen möchte, wirklich ins Gespräch zu gehen und sehr klar zu sagen, hey, hör mal zu oder hören Sie mal zu. So und so ist das. So und so wirkt das auf mich. Das und das macht das mit mir. Und welche Lösungen können wir erarbeiten, um das zu verändern? Und dieses sehr klare Gespräch ist mein Erleben, wird oft hinausgeschoben oder gar nicht geführt. Und wenn man es dann führt, kriegt man eine Antwort und mit der kann man dann arbeiten. Und das finde ich so hilfreich. Auch wenn die Antwort nein ist, es wird alles so weiterlaufen, hilft mir das, mich zu diesem Job zu positionieren und nicht mehr in so einer Hoffnung festzuhängen, es könnte sich ja was ändern, weil dann weiß ich halt, woran ich bin. Und dann kann ich den Job wechseln, wenn es mir so wichtig ist. Oder ich kann mich damit arrangieren.
Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und das ist ja ein bisschen wie in meinem Fach jetzt aus der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Wir sagen immer so, das alles beginnt mit Sprechen. Ne? Also Kommunikation ist die Basis. Das ist genau das, was du gerade ansprichst, dass man mal miteinander spricht und dann die Dinge klar hat. Dann hat man wie so eine Basis, auf der man aufsetzen kann. Zugleich ist es auch ein Beispiel wiederum für diese psychologische Sicherheit. Die höchste Stufe der psychologischen Sicherheit oder die nicht unbedingt die reifeste Form im Sinne, dass man die anderen nicht braucht, aber so die herausforderndste ist Challenging Safety. Also kann ich am Arbeitsplatz die anderen auch mal challengen? Kann ich mal was anmerken, was ich schwierig finde? Und es steckt ja damit drin, ne, dass man mal was anspricht und sagt, irgendwie, eigentlich arbeite ich hier gern. Dieser Punkt, da würde ich gerne mal drüber sprechen. Das finde ich wirklich schwierig, dass ich die Aufgaben immer in letzter Minute bekomme, ja, oder eben das, was du gerade gesagt hast, so.
Genau, wir spielen dann auch immer die Worst-Case-Szenarien durch und wir gehen da sehr bewusst oder die Menschen gehen da sehr bewusst rein im Sinne von, das könnte mich auch meinen Job kosten. Also wenn ich diese Frage stelle und ich bekomme ein Nein, könnte das möglicherweise sehr negative Auswirkungen haben. Und mit diesem Wissen und in diesem Bewusstsein gehen sie auch in solche Gespräche rein. Und ich finde, wenn man erstmal an diesem Punkt ist, diese Klarheit zu haben, ist das dann auch, wenn man sich gewagt hat, und das ist eine Riesenüberwindung, aber danach sehr erleichternd.
Das finde ich, kann ich total nachvollziehen. Ich muss bei diesen, wenn es so in diese Richtung geht, auch sich so zu trauen und mal etwas anzugehen, da fallen mir immer zwei Sachen ein. Das eine ist, dass ich manchmal mit meinen Coaches und PatientInnen über das lateinische Wort Aggression rede, weil es ja sehr negativ behaftet ist. Aber aggredi heißt erstmal auf etwas zugehen, also etwas auch anpacken. Ja, das gibt auch eine ganz gesunde Seite von Aggressivität jetzt in so einem psychotherapeutischen Verständnis, ja, nicht diese negative Aggressivität, aber etwas anpacken, mal an etwas rangehen, ne? Das ist so die eine Seite oder ein Aspekt, den ich da oft mit anführe. Und eine andere ist so eine nette Anekdote von diesem Kinderbuch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, als sie dann an einer Stelle den Scheinriesen Herrn Turtur entdecken. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an die Kindergeschichte. Das ist ja so ein Riese. Und mit jedem Schritt, den die auf diesen Scheinriesen zugehen, wird dieser Scheinriese kleiner. Und das ist ein Erleben, was auch manchmal Menschen machen, wenn die so Situationen haben, wie du sie gerade beschrieben hast, ja. Sie haben riesen Muffensausen davor. Aber wenn sie sich dann dem mal stellen und so ein Gespräch führen, dann kommen sie manchmal zu mir und vermutlich auch zu uns, dann zu dir ja auch, vermute ich zumindest mal, ja, und berichten dann, ey, das war gar nicht so schlimm und sind dann ganz, ja, positiv überrascht, weil der Scheinriese dann auf einmal, wenn man sich ihm genähert hat, ja, doch nicht so übermächtig ist.
Jetzt hast du gerade von der Fee und den Wünschen gesprochen. Was kann man denn tun, um aus diesen Wünschen möglicherweise Realität werden zu lassen?
Naja, also was man da machen kann, man kann, wenn man, also über eines haben wir ja schon gesprochen, ne? Man kann, wenn ich etwas in meinem Arbeitsgefüge verändern möchte, dann kann ich im ersten Schritt mal ganz konkret überlegen, was denn eigentlich. Viele Menschen sind unzufrieden, aber sie wissen, das ist eher so eine atmosphärische Unzufriedenheit. Sie wissen gar nicht ganz konkret, was ist es denn eigentlich genau? Ne? Und das wäre so der erste Schritt, mal zu gucken, was genau sollte sich denn idealerweise verändern? Wenn man es jetzt sehr strukturiert angehen möchte, kann man auch noch eine Reihenfolge festlegen. Was hat denn die höchste Priorität? Was sind denn so die Top 3 Dinge, die sich eigentlich ein Stückchen ändern sollten? Und wenn ich anfangen würde, mit was würde ich anfangen? Was kann ich selber dazu beitragen? Wo brauche ich Unterstützung? Dann sind wir wieder bei dem Gespräch, ja. Das wäre so das eine. Wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen ein bisschen zu modifizieren. Wenn ich nicht sicher bin, ob ich nicht vielleicht irgendwo anders hingehen sollte, entweder die Stelle oder vielleicht wirklich auch den Beruf wechseln. Da gibt es ziemlich klare Empfehlungen, dass man das, ich sage jetzt mal im Allgemeinen, Einzelfälle gibt es immer, ja, aber im Allgemeinen nicht so sprunghaftig machen sollte, wie wir es auch manchmal erleben, dass Leute einfach sagen, ich kündige und dann stehen sie da und denken, oh, was mache ich denn jetzt? Ja? Und dieses schrittweise meint, ich behalte die Anstellung, aber ich gucke mal, kann ich mich zum Beispiel nebenbei weiterbilden? Kann ich eine Weiterqualifikation machen? Oder kann ich mal irgendwo hospitieren am Wochenende? Oder kann ich vielleicht mal Urlaubszeit dafür zu verwenden, irgendwo eine längere Hospitation zu machen? Oder gibt's irgendwas, was ein Ehrenamt darstellt, was ich so nebenberuflich machen kann, was in die Richtung einer potenziellen Alternative gehen könnte? Ja, dass ich mit sowas mal anfange. Manche Menschen haben ja auch so die Idee, ich mache was ganz anderes. Ich werde, Schriftstellerin oder ich mache was Kreatives oder dieses und jenes. Das kann man gut nebenbei so ein Stückchen ausprobieren und mal gucken, ja, wie läuft es denn eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn ich das mal einen ganzen Tag mache oder über einen längeren Zeitraum so nebenbei? Und gerne, wenn du da Ergänzungen hast aus deiner Arbeit, fände ich auch spannend, ja, wie ihr das so macht in deiner Arbeit.
Ja, ich sag immer, wenn du kündigst und danach nicht mehr schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du deine Miete zahlst oder wie du das aushalten sollst ohne Job, dann tu es erstmal nicht, dann lass uns erstmal alle anderen Optionen prüfen, weil ich erlebe auch, dass Menschen so stark unter ihrer Arbeit leiden, dass sie es am liebsten sofort hinschmeißen würden, aber da ist nichts mit gewonnen. Wenn ich dann, wie gesagt, so eine große Angst habe vor finanzieller Unsicherheit oder Existenzbedrohung, also das ist dann genauso belastend eigentlich. Und dann ist eher die Frage, hilft vielleicht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Was gibt es für andere Möglichkeiten, um einen erstmal da rauszuziehen, für Entlastung zu sorgen, dann vielleicht Gespräche zu suchen, um erstmal die Situation zu stabilisieren, statt sie knall auf Fall zu verlassen, weil das häufig einfach nicht der klügste Schritt ist.
Nee, und das ist auch, wenn man das jetzt so aus so einer arbeitspsychologischen Perspektive anschaut, dann wäre das ja so ein ganz klassisches Vermeidungsziel. Also ich möchte das, was jetzt mich so stört und wirklich piesackt, das möchte ich vermeiden. Ja, und Vermeidungsziele sind aber langfristig nie so günstig wie Annäherungsziele. Also irgendetwas, wo ich halt wirklich hin möchte. Und da scheint ihr dann ja auch genau daran zu arbeiten, ja, dass man dann sich anguckt, okay, aber was ist denn das, wo ich eigentlich hin will? Und dann lasse ich es lieber, wenn die Vermeidung so stark im Vordergrund steht, dann halte ich die lieber aus, flüchte mich mal innerlich in die Fantasien. Ach, wie schön wäre das, ich hätte den ganzen Mist nicht mehr, aber nutze mal ein bisschen gebe mir selber ein bisschen Zeit, um das vorzubereiten und eben, wie gesagt, mit einem Bein vielleicht da noch drin zu bleiben, mit dem anderen mal so ein bisschen schon zu tasten. Ne?
Klaas, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, dass du heute hier zu Gast warst. Dein Buch verlinke ich auch in den Shownotes. Sehr empfehlenswert zu lesen. Alles Gute für dich und danke für deinen Besuch. Das war ein spannendes Gespräch mit Professor Dr. Klaas Lahmann, der ja schon lange auch in diesem Feld forscht und Untersuchungen gemacht hat und wirklich nochmal aufzeigt, wie wichtig und einflussreich gute und erfüllende Arbeit ist, dass das einfach sogar körperliche Beschwerden nach sich ziehen kann und psychische Beschwerden sowieso nach sich ziehen kann, wenn wir zu lange in einer Situation bleiben, in der wir leiden unter unserer Arbeit. Also ein ganz wichtiges Thema, uns für Veränderung einzusetzen, dort, wo sie möglich ist und wo wir belastet sind. Das also bitte ernst nehmen und den eigenen Wirkkreis erforschen, erkunden, ausdehnen und dafür einstehen, dass es uns einfach gut mit unserer Arbeit geht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn das so ist, lass auch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl da. Das hilft mir und dem Podcast in Sachen Sichtbarkeit. Und ja, würde mich sehr freuen. Ich freue mich, dich hier an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dahin alles Liebe. Und nicht vergessen, Sonntage sind die Bundestagswahlen. Lasst uns hingehen, lasst uns unsere Stimme abgeben und das Beste hoffen. Alles Liebe, deine Janike.